Es ist schön, wenn man jemanden an der Seite hat, mit dem man zusammenarbeiten kann, mit dem die Arbeit, auch wenn sie schwierig ist, Freude macht. Wenn man weiß, das ist jemand, auf dem kann man sich verlassen. Und so jemand gibt es nur, wenn man miteinander kommuniziert. Ohne Kommunikation gibt es keine vernünftige Zusammenarbeit. Kommunikation muss nicht unbedingt immer nur Reden sein. Es können auch Mimik und Gestik zur Kommunikation beitragen. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der, wenn einmal schwer geschnauft hat, habe ich gewusst, was los ist. Bei dem einen, da ist alles ganz fürchterlich und da muss man dann sofort schauen, dass man eine Lösung findet. Und ein anderer, der schnauft eigentlich dauernd schwer und das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Das ist sehr interessant. Kommunikation ist aber auch Schreiben. Dann gibt es noch ganz andere Arten von Kommunikation. Die Mutter meines Vaters, die hat am Frühstückstisch gerne mit dem Zeigefinger kommuniziert. Dann hat jeder gewusst, ah, sie will jetzt den Butter. Aber auch Musizieren und Malen können Kommunikation sein. Ich will aber nur über einen Teil der Kommunikation heute reden, und zwar über das Reden. Und da auch über ein bestimmtes Reden, und zwar über das Reden mit Gott. Und da auch nochmal genauer, nicht über das allgemeine Reden, was so nebenbei passiert, vielleicht ein Gebet nebenher, beim Autofahren zum Beispiel, sondern über das Gebet mit Gott, für das ich mir explizit Zeit nehme. Es war ein Bruder hier in der Gemeinde, der mir den Gedanken dazu gegeben hat. Er hat erzählt, er hätte sich vorgenommen, jeden Tag sich eine Stunde Zeit zu nehmen für das Gespräch mit Gott. Und ich war so wahnsinnig fasziniert, weil ich mir gedacht habe, eine Stunde, die bringe ich nicht zusammen. Also das, selbst wenn ich mir das am Anfang vornehme und vielleicht die ersten Male, das klappt, aber das halte ich definitiv nicht durch. Und ich habe das so toll gefunden. Und der Bruder hat dann weiter erzählt, dass er seine ganzen Anliegen vor Gott gebracht hat und ihm alles erzählt hat, was ihn bewegt und für was er ihm dankt und wofür er seinen Segen haben will, und hat dann gesagt, dann habe ich festgestellt, wie lang eine Stunde ist. Es waren gerade mal 5 Minuten rum. Und ja, jeder, der mich kennt, der schmunzelt jetzt, wenn ich das sage. Also um Worte war ich bislang in meinem Leben selten verlegen. Und so habe ich mir gedacht, ich red hier einmal über das Gespräch mit Gott für all diejenigen, die nach Worte ringen. Und jetzt mag der ein oder andere von euch vielleicht enttäuscht sein, weil er sagt, an Worten fehlt es bei mir nie, wenn ich mit Gott rede, ich habe genug. Ich hoffe, ich habe trotzdem ein paar Gedanken in meiner Predigt, die euch neu sind. Und ich lade euch ein, auf das ein oder andere einzulassen, was vielleicht zunächst mal ganz fremd für euch klingt. Ich habe ein paar Sachen zusammengestellt, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Versucht einfach auch mal in diese Richtung denken zu wollen. Basis all dessen, was ich sage, bildet ein kurzer Text aus dem Jakobus. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist schon mal interessant. Das setzt ja voraus, dass es auch Gebete gibt, die nicht ernstlich sind. Andere Übersetzer übersetzen mit inbrünstig. Das verbindet man dann mit dauerhaft, aber eben auch mit einem Gebet, an dem ich selbst auch tatsächlich Interesse habe. Gut, es ist nicht notwendig, Gott um etwas zu bitten, was zwar ethisch sehr hochwertig ist, aber mich eigentlich gar nicht wirklich interessiert. Kann man sagen, ja, das ist ja logisch. Ich bete ja nur um etwas, was mich wirklich interessiert. Aber in unserer Gesellschaft halte ich es für notwendig und für wichtig, das tatsächlich trotzdem zu erwähnen, weil wir gewohnt sind, uns sehr hochwertig darzustellen. Und das ist so weit, dass wir selbst in unseren Familien nicht mehr wirklich kommunizieren können, weil wir schon sagen, ja, aber in der Familie muss man sich doch lieb haben. Und dann darf man, wenn man sich lieb hat, doch sowas nicht sagen. Statt dass wir zugeben würden, dass wir an der Stelle ein Problem haben. Aber das ist heute nicht mehr in vollem Umfang möglich, weil es gar nicht sein darf. Und deswegen müssen wir von Gott auch ethisch hochwertig beten, selbst wenn wir nur zu zweit sind, Gott und ich, weil ich gar nicht aus meiner Haut mehr kann. Ich kann Gott gar nicht mehr wirklich sagen, da habe ich ein Problem mit unserer Beziehung. Aber genau das ist ein ernstliches Gebet, wenn ich tatsächlich mit dem, was mich bewegt, vor Gott komme und wenn es mir noch so niederscheint und wenn es mir noch so niederträchtig scheint, wenn ich doch so bin. Martin Luther soll gesagt haben, ich habe heute viel zu tun, deswegen muss ich lange beten. Ich habe vorher behauptet, ich würde eine Stunde beten nicht durchhalten. Das betrifft tatsächlich ein einzelnes Gebet, für das ich mir Zeit nehme. Ich rede oft mit Gott, in der Arbeit, beim Autofahren, egal wo, ich kann immer mit Gott reden, aber es ist doch ein anderes Gespräch. Es hat mir jemand, der sich um Familienprobleme kümmert, gesagt, es ist sehr wichtig für eine Familie, sich Zeit fürs Gespräch zu nehmen, in der man nichts anderes tut, als sich hinzusetzen und miteinander zu reden. Dieses Gespräch hat eine andere Qualität als Gespräche, die so unten rein geführt werden. Ich glaube, dass Luther sowas praktiziert hat. Er hat sich explizit Zeit für Gott genommen und hat sicherlich auch über den Tag verteilt mit Gott geredet, aber eine Zeit, die er für Gott reserviert hat. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich an zu vielen Stellen zu wichtig bin und überall gebraucht werde, so dass diese Zeit schlicht und ergreifend nicht übrig bleibt. Vielleicht habe ich auch nicht diese richtige Liebesbeziehung zu Gott. Das kann auch sein, weil wenn man verliebt ist, redet man doch gerne mit den anderen. Also man sehnt sich nach dieser Zeit, wenn man wieder miteinander reden kann. Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Diese Predigt hat mehrere Teile und ich habe heute den ersten Teil, der sehr egozentrisch ist. Es geht um mich. Ihr dürft es für euch so sehen, dass es um euch geht. Also jeder darf heute ein Egozentriker sein. Es geht nur um ihn. Und um der Predigt ein bisschen Struktur zu geben, die Gedanken nicht wild drauf loszulassen, will ich das dann auch noch unterteilen. Gedanken, die sich für mich um mich drehen und Gedanken, die ich noch dazu habe. Viele Gedanken über Egoismus im Gebet habe ich schon gehört, wie ein Gebet ausschauen sollte. Da gibt es ja sehr viele interessante Argumente und die Fürbitte spielt eine sehr große Rolle und was alles passiert in der Welt und es gibt so viele große und edle Gedanken. Und um recht zu fertigen, warum ich hier einfach nur über mich predige, habe ich mir ein Referenzgebet herausgesucht, das in der Bibel steht Und zwar das Gebet, das Jesus den Jüngern gibt, als sie ihn fragen, lehre uns beten. Das Vaterunser, da fängt es gleich an mit der Anrede. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Nach der Anrede klingt es zunächst mal ehrfurchtsvoll. Dein Wille. Es geht um Gott. Wie schön, so selbstlos. Aber was bedeutet es denn, wenn Gottes Wille geschieht? Es geht allen Menschen, besonders mir, besser. Niemand anders profitiert in dem Maße wie wir Menschen. Gott vielleicht mittelbar, weil er sich bestimmt freut, wenn es den Menschen gut geht. Aber es bleibt, der Mensch hat, ich habe das meiste davon, wenn Gottes Wille hier auf der Erde geschieht. Weiter die Verse 11 und folgende. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben, und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Übel. Das ist ja unbestreitbar egoistisch. Ein kleinster Teil vielleicht, nämlich der Nebensatz mit der Selbstverständlichkeit, wie wir vergeben unseren Schuldigern, lässt, ein wenig Edelmut unterstellen. Und selbst dort muss ich noch fragen, ob es nicht doch mir selbst am besten hilft, wenn ich dem anderen vergebe. Da kann man nur mehr zugute halten, dass durch die Plural der Personalpronomen, also nicht nur mir, sondern uns, wenigstens andere noch mit einbezogen werden. Danach kommen noch ein paar Statements bzw. Begründungen, warum ich mit meinen Bitten zu Gott gekommen bin, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich behaupte, wenn das ein ganzes Gebet sein darf, dann darf mein Gebet auch egoistisch sein. Entschuldigt bitte, wenn ich das so reduziere, wo sicher noch mehr darin steckt. Darum geht es dann eventuell später in einer anderen Predigt. Aber hier sehe ich doch, dass ein sehr großer Bezug zu dem Beter da ist, der dieses Gebet betet. So, nachdem ich begründet habe, dass ich für mich bitten darf, möchte ich mich gar nicht so sehr bei den alltäglichen Wünschen aufhalten. Die fallen uns ja von alleine ein. Ja, schöne Autos, teure Frauen, schnelle Uhren. Jeder hat so seine eigenen Wünsche. Was wir bei unserer Wunschgestaltung und Erfüllung im Auge behalten sollten, das steht in Matthäus 7 in den Versen 9 und 11. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm dann einen Stein geben? Dann kommen noch ein paar andere Beispiele. Und dann Vers 11. Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute Gaben schenken, die ihn darum bitten? Sollten wir nun also etwas anderes bekommen als das, um was wir Gott gebeten haben, dann können wir davon ausgehen, dass es nichts Schlechteres sein wird als das, was wir uns gewünscht hatten. Ich bin mir sicher, wir fahren gut damit zu bedenken, dass Gott besser weiß, was gut für uns ist, als wir das tun. Wir sehen das bei den Kindern sehr oft. Die Eltern, wenn es gut läuft, sind doch daran interessiert, dass ihre Kinder wertvolle, selbstständige, denkende, soziale Wesen werden und versuchen, ihre Erziehung darauf abzuzielen. Und wenn nun mein Kind um einen Stein zum Essen bittet, wenn ich das umdrehen darf, werde ich ihm dann einen Stein geben? Oder gebe ich nicht viel lieber Brot? Agur, der Sohn Jakes aus Messa, bittet in Sprüche 30, Herr, ich bitte dich um zweierlei, erfülle mir doch diese Bitten, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche. Und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schaden. Gott, gib mir. Im Gegensatz zu mir hat Gott tatsächlich den Überblick, was mir gut tut. Im Gegensatz zu mir weiß er, was ich in dieser Situation brauche. Dieses Gebet bringt mich darauf, dass es in jedem der Punkte, auf die ich eingehen werde, zwei Ebenen gibt, die ich erwähnt habe. Eine, die ich selbst beeinflussen kann, und eine, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann meinem ganzen Denken befehlen, ums Geld zu drehen. Ich kann mich nur damit beschäftigen, wie ich reicher werde und alles andere hinten dran stellen. Soziale Kontakte, mein Glaubensleben, ethische Bedenken. Ich werde es in den meisten Fällen schaffen, reich zu werden. Wenn das Wichtigste ist, was ich will, dann werde ich es schaffen. Das beeinflusse ich selbst. Ich kann das meinem Denken erlauben und mein Verhalten wird sich anpassen. Und ich erlebe das auch, dass es Menschen gibt, die ohne Rücksicht auf Verluste auf ihre Karriere bauen und damit auch Erfolg haben. Aber es gibt auch eine Situation, die ich nicht beeinflussen kann. Ich erbe zum Beispiel, dann bin ich plötzlich reich und wollte es vielleicht gar nicht und kann vielleicht gar nicht damit umgehen. Deswegen die Bitte Agurs, gib mir so viel, wie ich brauche. Gib mir so viel, wie ich verarbeiten kann. Gib mir nicht mehr, als mit dem, womit ich umgehen kann. Und es lenkt außerdem auch den Blick weg vom Materiellen und zeigt, was für mich persönlich wichtig und lebensnotwendig ist. Es geht darum, wie ich mit allem umgehe, was ich habe, wie ich Geld, Zeit, Gaben, Wissen, Erfahrung und Freiheit einsetze. Und um das wird es auch in meinem Gebet gehen. Und da tut sich ein weites Betätigungsfeld für ein langes, intensives Gebet auf. Von den eigenen Schwächen, den Fehlern, dem Umgang mit meinem Nächsten, über die Darstellung der Größe und Liebe Gottes vor den Menschen aus meinem Umfeld, für die es wichtig wäre, Gott zu begegnen, bis hin zu meiner Unfähigkeit, Gottes Wunsch für mich in einer konkreten Situation zu erkennen. Ich finde es immer wieder ganz toll zu sehen, wie Jesus ganz genau weiß, wie er sich verhalten muss. Wir bekommen bloß einen Teil mit des Gebetes, das Jesus vor dem Grab Lazarus spricht. Er sagt, danke, dass du mich erhört hast. So eng war der Kontakt mit seinem Vater. Wie wichtig es ist, dieses egoistische Gebet, dieses egozentrische Gebet zu beten, in dem es nur um mich geht, zeigt das nicht gebetete Gebet im Garten Gethsemane. Jesus, der weiß, wie schwer vor allem die kommenden Stunden sein werden. Wie sehr sich alles zugespitzt hat, der kann nicht schlafen. Er sucht die Nähe seines Vaters. Er braucht besonders jetzt Kraft und Weisheit von ihm. Und er weiß auch, die Jünger hätten es bitter nötig um Gottes Beistand, um die richtige Einstellung, um Mut zu ringen. Und deswegen bittet er sie, mit ihm wach zu bleiben, mit ihm zu beten. Die Jünger wissen nichts davon. Die Jünger, die wissen gerade mal, dass sie müde sind. Und so schlafen sie ein. Und welche Folgen dieses nicht gebetete Gebet hatte, wissen wir alle. Alle sind abgehauen. Der Petrus, der vorher noch so stark war und sein Versprechen an Jesus erfüllt hatte, ich bleib bei dir, mit dem Schwert hat er das Kämpfen angefangen gegen diese Masse, die da gekommen ist. Glauben wir wirklich, der hat sich eine Chance ausgerechnet? Er wäre für Jesus gestorben. Und später hat er ihn verleugnet. Wie wichtig wäre dieses Gebet gewesen, zu dem Jesus den Jüngern geraten hat. Wir sind oft so hilflos in den Situationen unseres Lebens, stolpern oft durch Umstände hindurch, weil wir keinen Überblick haben. Wir wissen nicht, wie nah wir oft am Abgrund spazieren. Wir haben keine Ahnung, was uns bevorsteht. Wie die Jünger tappen wir im Dunkeln und sind bloß müde. Wir schätzen Situationen falsch ein, setzen Prioritäten falsch, erkennen nicht, wo uns Gott Menschen in den Weg stellt, die uns etwas zu sagen haben. Stattdessen wollen wir sie belehren. Und umgekehrt, wo er uns zu Menschen schickt, denen wir etwas von ihm zeigen sollen. Und wir tun es nicht. Wir wissen überhaupt so oft nicht, wann wir etwas tun und wann wir die Füße stillhalten sollen. Gott hat ja jedem bestimmte Gaben und Fähigkeiten gegeben. Und plötzlich gibt es in meinem Leben eine Situation, in der denke ich mir, dafür hat Gott mir die Gaben gegeben. Jetzt weiß ich, warum ich das besonders gut kann. Und ich pack an. Und es geht total in die Hose. Und ich muss erkennen, trotzdem ich so überzeugt war, ist nichts draus geworden. Dem amerikanischen Theologen, Philosophen und Politikwissenschaftler Reinhold Niebuhr wird übersetzt folgendes Gebet zugeschrieben: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wenn ich nun in Gedanken durchgehe, wofür ich Gottes Unterstützung brauche, seinen Geist mit Weisheit, Ausdauer, Kraft und Mut, dann ist das engste Bedürfnis. Der Tag ist noch jung, wenn ich bedenke, was Gott bis hierher alleine schon für mich getan hat. Das sind mindestens 5 Minuten weg. Ich habe heute Nacht gut geschlafen. In einem Bett, das bequem ist. Ich habe das Gefühl, lange genug geschlafen zu haben und bin ohne Wecker wach geworden. Obwohl es wieder mal nur 6 Stunden waren, wo ich mir vorgenommen habe, 8 zu schlafen. Ich habe nicht gefroren. Es ist nichts dazugekommen, was weh tut. Ich bin aufgestanden, meinen Komfort genießend, der nicht selbstverständlich ist. Das Haus steht noch. Es hat auch niemand eingebrochen. Es ist vielleicht auch nichts da, was zu klauen es sich lohnen würde. Aber der Schaden bleibt ja doch. Und auch das Gefühl, zu Hause nicht mehr sicher zu sein. Etwas, das ich sehr schätze. fließend warmes Wasser im Bad. Eine elektrische Zahnbürste, Olivenölseife. Ihr lacht jetzt vielleicht, ich freue mich seit 2-3 Jahren an einer Olivenölseife. Die ist so weich und angenehm und jedes Mal, wenn ich mir aus dem Spender ein paar Tropfen raushole, dann freue ich mich, dass ich die habe. Sehr materiell. Ich freue mich darüber. Mein Handtuch riecht frisch und ich fühle mich in meinen alten, bequemen Hausschuhen wohl. Und jetzt stehe ich vor meinem Kleiderschrank und mache mir Gedanken, was ich zum heutigen Anlass, bei dem heutigen Wetter, das vorhergesagt ist, anziehen werde, was ganz gut zu der Situation passt. Und ich freue mich, dass ich so viele bequeme Klamotten habe. Klar, ihr könnt auch jammern, dass mein Schrank so klein ist, aber ich will mich freuen. Ich danke Gott für den Überfluss, auch, dass ich dabei kein schlechtes Gewissen habe. Warum nicht, erkläre ich euch, wenn wir die Zeit nicht stoppen. Es sind die ersten 2 Minuten Gebet und ich war noch nicht mal beim Frühstück. Ich habe noch nicht mal für die Autofahrt hierher gedankt. Und nicht, dass wir uns hier in einem Haus in Freiheit treffen können. Ich habe noch nicht für das Bibelgespräch gedankt. Die Frage ist, was nehme ich wahr? Und wenn ich anfange, genau hinzusehen, dann werden die Gründe zu danken immer mehr und die Dankbarkeit immer größer. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, es ist ja schön, dass du deine Olivenölseife hast, aber mir geht's nicht so gut, dann darf ich euch verraten, wenn ich jetzt jammern wollte, dann könnte ich das. Ich fände sicherlich genauso viel Gründe zum Jammern. Das will ich aber nicht, wo ich doch beim Danken bin. Außerdem rät uns Paulus, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. An einer anderen Stelle, da sagt er, sagt Gott in allem Dank. Geht ja noch. Ich finde auch innerhalb unangenehmer Situationen, selbst wenn sie schrecklich sind, etwas, wofür ich Gott noch danken kann. Es gibt immer Menschen, die mir zur Seite stehen. Und auch in schweren Zeiten gibt es Gutes. Aber für alles zu danken, das ist schon die Königsklasse. Soll ich Gott wirklich für einen Unfall danken, der mich nachhaltig behindert? Paulus, konntest du Gott für deinen Pfahl im Fleisch danken? Oje, das rät Gott ihm sogar. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wir erkennen sie nur oft nicht, die Gnade Gottes. Ist es denn wirklich Gnade, wenn für mich schlimme Dinge passieren? Es ist so leicht gesagt, es hätte auch schlimmer kommen können. Und wer weiß, was dir dadurch erspart geblieben ist. Das sind so die Standardsprüche, die einem nach der Beerdigung eines lieben Menschen so wenig helfen. Und trotzdem schenkt einem Gott manchmal den Blick über den Tellerrand hinaus und lässt uns erkennen, dass manches, was so schlimm war, für die eigene Erziehung wesentlich und wichtig war. Für das eigene Erkennen Gottes Nähe wichtig war, was uns vielleicht wieder ein Stück zu Gott hingebracht hat. Es fällt auch oft schwer zu erkennen, dass dieses Leid passiert, damit andere unsere Beziehung zu Gott besser kennenlernen. In dem Sinn wünsche ich euch viele tiefe und fruchthaltige Gespräche mit Gott an jedem Tag, den ihr euch Zeit dafür nehmt. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit dir reden dürfen. Du bist so groß und erhaben. Du hast alles, was wir wahrnehmen, erschaffen und auch das, was wir nicht wahrnehmen. Wir sind demütig vor dir und danken dir, dass du uns trotzdem hörst. Wir danken dir, dass du uns begegnet bist in deinem Sohn, in deinem Wort und auch in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir dich erfahren dürfen und wir danken dir, dass du Teil unseres Lebens bist. Und wir bitten dich, hilf du uns, dass wir das Gespräch mit dir suchen, dass wir da, wo wir heute aufgehört haben, nicht aufhörten, sondern dass unser Gespräch weitergeht, dass es nicht nur um uns geht, aber wir danken dir, dass es auch um uns gehen darf. Wir danken dir, dass du einen Plan mit uns hast und wir danken dir, dass ein Teil dieses Plans der Tod deines Sohnes war. Und wo wir leiden dürfen, da machst du uns dir ähnlicher. Wir danken dir, dass wir als deine Kinder so viel aus deiner Hand nehmen dürfen und bitten dich, lass du uns richtig damit umgehen. Mit dem Wissen genauso wie mit dem Materiellen. Wir bitten dich, lass uns weitergeben, was wir von dir haben, an die Menschen, die du uns auf den Weg gibst. Amen.